Die Saarfrage. Verstehen, was im Land zählt.
Die Münchner Sicherheitskonferenz, der Auftritt von Harald Martenstein in Hamburg und vieles mehr haben mit der Saarfrage ganz viel zu tun. Inwiefern, das wollen wir heute diskutieren. Und ich freue mich sehr, dass insbesondere er unser Triumvirat wieder vervollständigt. Herzlich willkommen, lieber Christoph, zurück nach deiner Auszeit mit Krücken.
Ja, es ist noch nicht alles okay, aber ich bin auf dem Weg der Besserung. Alles gut.
Und herzlich willkommen dann auch, lieber Jorgo. Insbesondere, wenn es Europa geht, dann bist du ja das lebende Europa.
Ja, herzlichen Dank für die Aufzählung der wichtigen Ereignisse. Noch zu ergänzen um den Industriegipfel in Antwerpen, wo ich selber auch war.
Dann legen wir doch damit mal los. Der Industriegipfel in Antwerpen, nicht weit weg von hier, quasi auch fast im Herzen Europas. Jorgo, warum war dieser Gipfel denn für das Saarland wichtig?
Weil das Saarland ein Industrieland ist, das sehr stark von einigen Industriezweigen abhängt, insbesondere auch Automobil und Stahl. Und dort ging es zur Sache. Dort unterhielt man sich im Kreise der Industrievertreter, aber eben mit 5 Regierungschefs aus den Niederlanden, aus Belgien, aus Österreich und aus Frankreich und vor allem Deutschland, um die Frage, können wir eigentlich noch Klimapolitik, können wir ETS, also dieses System, wo man CO2 besteuert, aufrechterhalten, wenn wir sehen, dass unsere Industrie verschwindet. Es wurde ganz klar gesagt, sowohl von einem Ministerpräsidenten, nämlich dem aus Belgien, als auch von verschiedenen Wirtschaftsvertretern, die Dekarbonisierung ist mittlerweile nichts anderes als eine Deindustrialisierung. Wir merken das im Saarland. Insofern war das für das Saarland total wichtig.
So, wenige Meter dann weiter Richtung Norden ist Hamburg. Dort hat Harald Martenstein einen Auftritt hingelegt und hat uns nochmal wunderbar vorgehalten, den Spiegel, wie es denn um das AfD-Verbot ausschaut und inwiefern das mit links und mit rechts in diesen Zeiten überhaupt noch halten kann. Und er beschreibt in seiner Rede, die hat Christoph dankenswerterweise rausgesucht, es wie folgt. Ich zitiere, es wäre ein Kinderspiel, die AfD klein zu halten. Man müsste dazu lediglich ein paar Probleme angehen, die echte Probleme sind und deren Existenz sie vermutlich bis zu ihrem letzten Atemzug leugnen würden. Nämlich, er zählt auf, passen Sie die Migration an die wirtschaftlichen Möglichkeiten dieses Landes an. Sorgen Sie für ein Level an Sicherheit, wie wir es 2010 hatten. Und sorgen Sie dafür, dass unsere Schulen funktionieren und die Wirtschaft konkurrenzfähig ist. Mehr muss es nicht sein. Christoph, wie hast du auf Martenstein in Hamburg reagiert? Und warum ist das für das Saarland wichtig?
Also ich fand es extrem spannend, was er dort gesagt hat, weil sein erster Punkt, mit dem er angefangen hat, das war die Fragestellung, sind wir eigentlich noch in einer Demokratie, wenn 40% in Ostdeutschland des Wählerwillens und 25% in Westdeutschland des Wählerwillens verboten wird? Und wie nennt man das dann? Ist das eine gelenkte Demokratie oder ist das eine Demokratie, sag ich jetzt, der Guten? Sind nicht eigentlich diejenigen, die dann 40% verbieten wollen, eher die Feinde der Demokratie? Er ging weiter mit der Frage, dass er gesagt hat, gibt es einen Unterschied zwischen rechts und rechtsradikal? Also de Gaulle, Adenauer, Thatcher, Reagan, das waren alles in Anführungszeichen rechte Politiker, die heute vom Bannstrahl getroffen werden würden, und den man heute wahrscheinlich Nazitum vorwerfen würde. Und das ist dann die nächste Geschichte, die er dann sagt, im Grunde genommen wird eben nicht mehr zwischen rechts und rechtsradikal unterschieden. Und selbst wenn es Menschen gibt, die Dinge artikulieren, die einem nicht passen, muss man das aushalten in einer liberalen Demokratie. Und das ist zum heutigen Zeitpunkt nicht mehr der Fall. Wenn ich mir die Gesichter der Herrschaften dort angeschaut habe, weil ich habe sowohl die Rede gelesen als auch mir das Video entsprechend angeguckt, da ist keiner in der Lage gewesen oder wenige Leute in der Lage gewesen, abgesehen vielleicht von Hertha Deubler-Gmelin, das Ganze intellektuell zu erfassen, was dort gesagt worden ist, auch wenn sie wahrscheinlich anderer Meinung ist inhaltlich. Dann kommen wir zu einer Spaltung der Gesellschaft, die wirklich nicht gut ist und in der die Bubbles sich gegenseitig einfach nur noch verstärken. Und ja, er sagt sehr klar, es gibt rechtsradikale Vollidioten in der AfD und die möchte er nicht. Aber wenn jeder, der sagt, wir müssen die Migration einschränken, dann zum Nazi gemacht werden wird, dann wird der Nazi-Begriff so entwertet, dass die wirklichen Nazis nicht mehr wirklich ein Problem haben und nicht mehr von uns als solche identifiziert und auch attackiert werden können. Er nimmt das Beispiel von Frau Weidel, indem er sagt, eine Lesbe, die mit einer dunkelhäutigen Person zusammen ist, die wäre im Nazi-Deutschland im KZ gelandet. Und er ist weit davon entfernt, die AfD irgendwie zu promoten oder was Positives über die AfD zu sagen. Er sagt nur, wir müssen das aushalten in einer liberalen Demokratie. Und er sagt, es ist das Ende der Demokratie und es ist das Ende des demokratischen Diskurses, wenn wir Meinungen, die gesagt werden dürfen, wenn wir die verbieten. Und er sagt, nur das darf nicht gesagt werden, was wirklich verfassungsfeindlich ist und was wirklich zur Gewalt aufruft.
Darf ich mal den Bezug zu dem belgischen Ereignis nochmal schaffen, Antwerpen? Der dort Einladende ist war Bart de Wever. Das ist ein Politiker, der kommt aus der flämischen Partei NVA. Die galt vor einigen Jahren noch als rechtsextrem. Nicht rechtsradikal, aber rechtsextrem. Wurde also von allen anderen gemieden als Koalitionspartner. Es haben sich dann ähnliche Dinge ereignet, wie wir sie aus Ostdeutschland kennen, sodass Bart de Wever am Ende dann Ministerpräsident werden musste, was er jetzt seit einem Jahr ist. Und wir stellen fest, der Mann ist nicht geläutert, sondern er beendet seine Reden mit Es lebe Europa. Gut, er kann Es lebe Belgien nicht sagen, weil das gegen sein Statut verstößt, aber Es lebe Europa, Es pro-Europäer. Und vor allem, jetzt kommt der Punkt, er ist tabulos im Ansprechen von Wahrheiten, die als bisher als heiliges Tabu gelten, zum Beispiel Klimakrise. Er sagt, wir können keinen hohen ETS-Preis, also CO2-Preis für unsere Industrie weiterhin verlangen, wenn wir damit unsere Industrie kaputt machen. Ohne Industrie sind wir einfach nicht mehr widerstandsfähig und schwach. Und das kann der sagen, im demokratischen Spektrum, wurde übrigens unterstützt exakt von Merz und Macron bei diesem Treffen. Was ich damit sagen will, ist, manchmal sind diese Vorboten nur diejenigen, die das, was als Tabu festgehalten wird, unsere Gesellschaft runterzieht. Er hat es geschafft, sich im demokratischen Spektrum akzeptiert zu artikulieren, ist auch ein unter seinen Kollegen, der Regierungschefs, ein geschätzter Kollege mittlerweile. Ich habe das aus nächster Nähe sehen können, wie die anderen auf ihn reagieren, wie er dort sozusagen, weil er Deutsch spricht, weil er Französisch spricht, natürlich Englisch, natürlich Niederländisch, weil er ein geschätzter Partner ist. Was ich damit sagen will, ist, wir machen durch unsere Brandmauern Debatten kaputt und ermöglichen sie nicht, die wir aber brauchen, um unseren Standort zu retten. Ich rede jetzt erstmal nur von der Industrie. Wir können später über andere Themen noch sprechen, Migration und woke Dinge. Aber jetzt geht's erstmal nur um die Industrie. Es war ein Tabu, Klimadinge überhaupt in Frage zu stellen. Jetzt kommt einer, der das macht, und jetzt ist aber Emergency, also Notfall, Notalarm angesagt, weil wir tatsächlich sehen, dass unsere Arbeitsplätze weggehen. Und hier sehen wir den Mechanismus. Und deswegen steht das alles in einem engen Zusammenhang, was wir letzte Woche erlebt haben. Übrigens auch Rubio, aber da kommen wir sicherlich noch zu. Denn der Kulturkampf, den die Amerikaner ausgerufen haben, gilt ja auch der Stärkung, der industriellen und gesellschaftlichen Stärkung der Europäer aus deren Sicht.
Es gibt noch einen weiteren spannenden Aspekt, wie ich finde. Den habe ich gelesen in der Neuen Züricher Zeitung. nämlich mit einem Gastkommentar eines Deutschen. Bodo Hombach hat den verfasst als ehemaliger Kanzleramtsminister von Gerhard Schröder. Dieser Gastkommentar ist überschrieben mit ein bisschen weniger arbeiten, ein bisschen später kommen. Die Krise in Deutschland liegt auch am Verlust der kleinen Tugenden. Was hat das mit dem Saarland zu tun? Ganz viel, denn Bodo Hombach beschreibt dort nochmal wunderbar, wie ein gewisser Sozialdemokrat damals, Oskar Lafontaine, Pflichtgefühl, Pünktlichkeit und Verlässlichkeit als Sekundärtugenden lächerlich gemacht hat. Und er damals einen Zeitgeist getroffen hatte, wie er heute aber die Auswirkungen spüren, vielleicht mehr denn je. Bodo Hombach beschreibt da wunderbar, Lafontaine hat diesen Zeitgeist nicht erfunden, aber ihm eine Schlagzeile gegeben. Und die Spur zieht sich durch Parteien, die er aufmischte und verließ, und durch Begriffe, die er benutzte und wieder zurückließ. Er war oft Brandbeschleuniger und selten Baumeister. Jetzt mag es sein, dass die beiden nicht gut miteinander klarkommen, vielleicht auch immer noch nicht. Aber eines bleibt hängen, nämlich wir steigen weiter ab, wenn wir die vermeintlich kleinen Tugenden weiter preisgeben. Pflichtgefühl, Verantwortung, Pünktlichkeit, Verlässlichkeit. Und Christoph hat es eben gesagt, einfach mal was aushalten können. Ist denn die Gesellschaft inzwischen so weit, dass sie zu wenig aushalten kann,
Christoph? Also das ist sie garantiert. Wir schaffen es nicht mehr, Widerspruch auszuhalten. Wir haben Reflexe, in denen, wenn ein Argument von der falschen Seite kommt, wir die intellektuelle Aufgabe haben, also Aufgabe im Sinne von sich aufgeben, dass es nicht mehr um die intellektuelle Kraft eines Argumentes geht, sondern nur um die Fragestellung, wer der Absender ist. Und wenn der Absender eben Marco Rubio ist, dann ist das alles ganz furchtbar, weil der ist ja irgendwie, sitzt ja bei Trump auf dem Schoß. Und wenn es einer der Guten ist, einer der Unseren ist, ja, dann ist das was anderes. Das halte ich für ein Riesenproblem. Ich möchte aber Bodo Hombach noch um etwas ergänzen. Ich glaube schon immer daran, leider, dass Systeme in der Lage sind, den Einzelnen zu beeinflussen in einer sehr starken Art und Weise. Was will ich damit sagen? Wenn wir heute über Work-Life-Balance reden, dann glaube ich, dass diese Work-Life-Balance auch daran liegt oder dieses Streben nach Work-Life-Balance, weil sich Work nicht mehr lohnt. Es gibt in der Mikroökonomie ein zentrales Konzept, das nennt sich die Indifferenzkurve. Das heißt, wenn du zwei Güter hast, dann zeigt die Indifferenzkurve die Verteilung zwischen zwei Gütern, wo es praktisch gleich ist, wo der Nutzen für die Person sich gleich darstellt, wenn du diese beiden Güter miteinander vergleichst. Also, das heißt, wenn du auf der einen Seite Freizeit hast und du hast auf der anderen Seite Arbeit, wie wäre die ideale Verteilung zwischen Arbeit und zwischen Freizeit auf einer entsprechenden Indifferenzkurve? Und da ist es garantiert so, dass wenn die zusätzliche Stunde, die Überstunde so hoch besteuert wird und die Grenzbelastung in Deutschland so hoch ist, dass sich das nicht mehr lohnt, dass ich dann eben auch zu spät kommen kann. Wenn es keine Konsequenzen gibt, wenn ich 25 Tage und wir Deutschen, warum sind wir Deutsche so viel mehr krank als die Schweizer? Braucht mir keiner erzählen, dass die Deutschen härter arbeiten müssen und die Umstände so viel schwieriger sind. Nein, das System ist so, dass du in Deutschland durch telefonische Krankschreibung oder sonst irgendwas Dinge tun kannst, die so sind. Ich habe den Fall, brauchen wir nicht drüber zu sprechen, aber es ist trotzdem leider so. Ich habe den Fall bei mir in der Firma, dass eine Mitarbeiterin einen kranken Mann hat und sich deswegen selbst krankschreiben lässt. Ja, das ist so. Sie nimmt also keinen Urlaub, sondern sie lässt sich krankschreiben. Ich finde es ganz furchtbar, wie krank der Mann ist. Das ist alles nicht das Thema. Aber am Ende des Tages ist es trotzdem ein Ausnutzen des Systems. Ja, und wenn das System dieses Verhalten, was Bodo Hombach hier ankreidet, unterstützt, ja, dann müssen wir uns keine Gedanken darüber machen, dass die Menschen wenn sie denn die Vorlage haben und der Ball sprichwörtlich auf dem Elfmeterpunkt liegt, dass sie ihn dann noch reinschießen, denn dadurch maximieren sie ihren eigenen Nutzen und zum Schluss zahlt die Gesellschaft insgesamt.
Ja, aber was damals Oscar Lafontaine gemacht hat, war ja etwas zur Normalität zu erklären, was vorher tugendhaft schlecht war. Also vorher gab es eine preußische Tugend, man ist pünktlich, man leistet seine Arbeit ab. Und dann kam Oscar und hat gesagt, Leute, das ist alt, wir brauchen das nicht mehr, das ist böse preußisch und das sind Tugenden, die wir nicht mehr wollen. Das neue Normal ist das. Und das ist für eine Gesellschaft, die leistungsorientiert ist, vergleichen wir uns mal mit China, mit Japan, auch mit USA, das sind zum Teil stark konservativ, also bürgerlich geprägte Gesellschaften, wo diese Tugenden, Gewohnheiten eine große Rolle spielen. Wenn wir jetzt hingehen, jetzt kommt das Thema Kulturkampf und sagen, kulturell ist das falsch, weil in der woken Welt können wir kommen, wann wir wollen. Leider hat Covid und das Homeoffice uns da nicht unterstützt. Ich habe ja auch mehr als 40 Mitarbeiter und habe gemerkt, dass die plötzlich neue Rechte hatten. Dann sind natürlich auch kulturell Dinge, geh gegen deinen Boss, du hast neue Rechte. All diese kulturellen Veränderungen haben unsere Normalität oder die gefühlte Normalität verändert. Und das ist genau das, wo Herr Rubio nach München kommt, zwar nett verkleidet, uns Europäer lobt, aber dann sagt, was habt ihr denn dazugelassen? Ihr müsst euch das kulturell wieder erkämpfen. Ihr müsst diesen woken Zeitgeist überwinden. Ich war vor einem Jahr tatsächlich selber in München bei der Rede von J.D. Vance. Ich glaube, ich war sehr schockiert. Ich habe das ja auch. Aber ich habe gemerkt, da ist jetzt, zack, da ist eine Zeitenwende. Es floss über in die Sicherheitsstrategie der Amerikaner, war schon mal Teil unseres Podcasts. Hier haben wir schon mal drüber gesprochen. Jetzt kommt Rubio und sagt, ich bin viel netter zu euch, aber im Grunde habe ich die gleiche harte Pille. Ein bisschen Zucker drüber, die gleiche harte Pille. Und wer sprang in der ersten Reihe sofort auf und jubelte? Ein gewisser Boris Pistorius, seines Zeichens Verteidigungsminister SPD und der Außenminister Wadefuhl. Ich glaube, die haben gar nicht gemerkt, dass sie dem eigenen, gegen die eigene Parteienlinie verstoßen haben. Deswegen will ich eins nochmal ganz wichtig sagen. Bodo Hombach wurde hier zitiert gegen Oscar Lafontaine. Die kulturelle Bruchlinie läuft nicht zwischen Parteien, sondern die läuft zum Teil innerhalb der Parteien. Es ist tatsächlich ein kultureller Kampf der alten Tugenden, der tradierten Tugenden gegen neue. Und deswegen müssen wir diejenigen stärken, ich bin absolut bei den alten Tugenden, um es mal ganz klar zu sagen, der also für Ehrlichkeit, Fleiß, Disziplin, Ordnung hier plädiert. Es tut mir leid, ich entschuldige mich auch dafür, aber ich sage es trotzdem. Aber ich würde werben, auch in jeder eigenen Partei, für Leute auf dieser Seite. Am Ende ist es nicht ein Kampf zwischen den Parteien, sondern innerhalb der Parteien, innerhalb der Gesellschaft. Und das muss allerdings stärker diskutiert werden. Martenstein hat einen wichtigen Beitrag hier geleistet, und zwar einen wichtigen Beitrag. Rubio auch, aber wir müssen das fortführen. Wir können jetzt nicht uns empören, sondern wir müssen gucken, dass wir in unserem Betrieb, in unseren Parteien, in unserem gesellschaftlichen Umfeld, angefangen von der Familie, eben diese Strukturen wieder einführen.
Damit sind wir ja in der Tat bei einem ganz großen Thema, auch für die SAR-Frage, nämlich was müssen wir denn in der Lage sein auszuhalten? Wir haben im Saarland ein Parlament, das ist besetzt mit einer SPD-Fraktion, die die Regierung alleine stellt. Wir haben eine CDU in der Opposition. Und wir haben die AfD mit einigen Hänseln. Die Landtagswahl 2027 wirft schon die berühmten Schatten voraus. Und ich erinnere mich an einen Kommentar in der Saarbrücker Zeitung dieser Tage. Da stand drin, bitte nicht jetzt schon, die üblichen Floskeln. Also, um nochmal darauf zurückzukommen, was Jorgo gesagt hat. Christoph, geht der Bruch in den Parteien los oder ist der zwischen den Parteien? Weil das wird ja für die drei genannten spannend. Die FDP im Saarland hat sich zerlegt, die Grünen haben sich zerlegt, die Linken haben sich zerlegt, das BSW, existiert das noch? Also es wird ja spannend. Wo ist die Bruchlinie und was müssen wir aushalten?
Also ich fange mal mit der mit dem ersten Punkt an, dass unter Umständen ja selbst eine, wenn der Zeitgeist so ist, wie er ist, selbst sich zerlegende Parteien gewählt werden. Also das heißt, wenn wir uns angucken, wie BSW und Linke oder auch AfD im Saarland stehen, dann muss ich sagen, aus meiner Sicht intellektuell, strategisch und personell Desaster. Trotzdem sind die teilweise mit über 20% mit der AfD in den Umfragen und ansonsten die Linke deutlich drin. Die BSW kratzt an der 5%-Hürde, also die haben durchaus eine Chance, da reinzukommen. Das will nicht unbedingt was heißen, Thorsten, wie wir wissen. Dass wir als kundige Thebaner da sehr genau hingucken und andere eben weniger genau hingucken und ihr Kreuzchen dann als solches machen. So, wenn ich mir aber ansonsten die Frage überlege, das läuft auch innerhalb der Parteien und insbesondere innerhalb der Parteien, denn ich glaube, dass innerhalb jeder Partei es Menschen gibt, die dann doch merken, dass es so nicht weitergehen kann und die in der Lage sind, auch differenziert mit einem Rubio umzugehen. Denn ich meine, was Rubio ja gemacht hat, also auch diese Rede gibt es ja für diejenigen, die sich dafür interessieren, auch auf Deutsch, die gibt es ja auch als Text, kann man also nachlesen und ist aus meiner Sicht sehr spannend. Er betont das gemeinsame Erbe und die gemeinsamen Werte zwischen Amerika und Europa und er hofft auf ein starkes Europa, das gegenüber dem bisherigen Multilateralismus, und das ist die Frage, ob man ihm da folgen soll oder nicht folgen soll, wo er sagt, dass beispielsweise eine UNO nicht in der Lage ist, irgendein einziges Problem als solches zu lösen, sondern dass wir uns da anders aufstellen müssen. Nichtsdestotrotz muss man ja sagen, er hat einen Punkt, wenn er sagt, dass wir die Verteidigungsfähigkeit Europas runtergeschraubt haben in den letzten 30 Jahren. Und dass wir die Sozialstaaten aufgebläht haben. Nur weil es von Marco Rubio kommt, muss es ja nicht bedeuten oder ist es ja nicht falsch. Also das heißt, schaut doch mal bitte Politik. Ne? Der schöne Spruch beginnt mit der Wahrnehmung der Realität. Und ich habe das Gefühl, dass wir in allen politischen Parteien genug Personen haben, die nicht mehr bereit sind, die Realität wahrzunehmen. Jetzt kann man sagen, das liegt teilweise daran, ich war ja selbst noch Bundestagsabgeordneter, dass du, wenn du in Berlin bist, nur noch mit anderen Politikern und Lobbyisten und Journalisten zusammen bist und Mitarbeitern. Ja, und je länger du in der Politik bist, du eine Tendenz hast, dich nur noch mit Mitarbeitern zu umgeben, die sich eh auf den Teppich in deine Richtung schmeißen und die nicht mehr sagen, wie es denn eigentlich richtig ist. Und die Menschen sagen dir halt auch nicht mehr die Wahrheit. Das kenne ich ja auch, weil sie sich irgendwas von dir erwarten und je höher und je mächtiger du bist, desto schwieriger wird das dann an der Stelle. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir brauchen mehr Diskurs. Wir brauchen mehr Wahrnehmung der Realität. Wir brauchen mehr Menschen, die wieder wissen in der Politik, worüber sie reden. Und by the way, wir brauchen auch übrigens Unternehmer, die den Mund aufmachen und den Politikern was ins Stammbuch schreiben und nicht 15 Jahre lang der Merkel erklären, dass sie die Größte gewesen ist. Und als Frau Merkel dann aus dem Amt gekommen ist, sie dann auf einmal sagen, ja, eigentlich fanden wir Merkel ja schon noch nie so toll. Ja, aber 15 Jahre lang Frau Merkel erklärt haben, dass sie die allergrößte Politikerin ist, die Deutschland je gesehen hat. Also das ist auch eine Feigheit, die es in der Öffentlichkeit gibt, die es auch bei Unternehmen gibt, die es auch bei heute immer noch großen Verbänden gibt, die einfach nicht bereit sind, das zu artikulieren, was eigentlich notwendig wäre.
Ähnliches gibt es ja auch im Saarland. Wir haben ja im Saarland auch die Situation, dass es eine sehr starke Ministerpräsidentin gibt, die von vielen auch als zukünftig stark gesehen wird. Und deswegen sind sie lieb zu ihr. Im Grunde haben wir eine übertragbare Situation. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir mehr Diskurs in die saarländische Debatte? Frage Nummer eins. Große Koalition, das ist ja das, was viele erwarten. Antwort, kein Diskurs. Sondern dann fehlt eben eine oppositionelle Fragestellung. Ja, das ist ja im Saarland, wäre es ja fast noch eine echte GroKo. weil man fast zwei Drittel der Stimmen, die im Parlament eben wirksam sind, vereint hätte. Und dann fehlt die Opposition, kein Diskurs, nicht gut, auch angesichts der jetzigen Konstellation SPD und CDU im Saarland. Starke AfD im Saarland denkbar, ja, von den Zahlen her, aber von der Qualität, meine Fresse, Entschuldigung, da gibt's ja nichts. Ja, die haben ja reine Zahlen, aber da ist ja niemand da, der irgendwie auch mal nachdenken könnte, der diesen Diskurs kulturell führen könnte. Rot, Rot, Grün. Jo, dann geht's ja so weiter. Dann würden wir ja genau das erleben, was Rubio zu Recht angreift. Im Gegenteil, wir würden noch schlimmer uns in die Situation quälen. Ja, was bleibt? Absolute Mehrheit SPD. Fortsetzung folgt, ja, es ist das Gleiche wie bisher, keine wirkliche Veränderung. Ich plädiere für eine starke, wiedererstarkte Rolle der FDP. Wer sagt denn, dass die FDP untergehen muss, wie sie im Bund untergegangen ist im Saarland? Wer sagt das denn? Warum kann denn die FDP nicht als Korrektiv, so wie es früher eben in den 70er, 80er Jahren der Fall war, ich hatte die Chance, als rechte Hand von Klaus Kinkel auch noch an damals in der Bonner Republik so ein bisschen das mitzuerleben, wie das funktioniert hat, welches Vertrauen da herrschte, wie weit eine kleine Partei eine große Partei korrigieren kann und sozusagen einen Diskurs innerhalb der Regierung pflegen kann, der gut vorbereitet auf den Diskurs im Parlament und in der Gesellschaft. Warum ist das ausgeschlossen? Ja, handelnde Person. Ja, Christoph, da müssen wir uns nochmal engagieren, müssen wir nochmal einsteigen und in Thorsten überzeugen, das Ganze moderieren zu unterstützen. Ich meine das Ganze im Ernst. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass diese Ausfranser links in Richtung falsche Richtung, grün in Richtung woke Richtung, dass diese Ausfranser eben keine Chance haben, dass aber aus Korrektive in Richtung, was wir gerade ansprechen, Tradition, klare bürgerliche Werte, Primärtugenden, dass das wieder in die Politik hineinkommt und zwar intellektuell sauber und auch akzeptabel für die Gesellschaft. Das kann die AfD nicht bieten. Und das fehlt im Saarland. Das bietet leider auch die CDU im Moment nicht. Deswegen lass uns doch mal stärker da engagieren, Christoph, Thorsten, in diese Richtung.
Also ich möchte jetzt nicht parteipolitisch aufladen, weil das ja auch nicht die Idee dieses Podcasts als solches ist. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sich über eins drüber im Klaren sein. Die Frage, die von Thorsten ja kam, ob dieser Diskurs auch innerhalb der Parteien stattfindet, so ein Diskurs kann ja auch eine Partei spannend machen, indem innerhalb der Partei unterschiedliche Kräfte aufeinander prallen. Und das zum jetzigen Zeitpunkt in vielen Parteien eben nicht der Fall ist. Das führt natürlich auch ein Stück weit dazu, oder rührt besser gesagt daher, dass in allen politischen Parteien, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das Personal halt sehr überschaubar ist und wir eigentlich stärkere Personen bräuchten in allen politischen Parteien. Wenn man aber jetzt sich nochmal anguckt, Julia Ruß war ja die Tage auch im Saarland, was die gesagt hat, du darfst gewisse Dinge gar nicht mehr ansprechen, weil die Schere im Kopf. Mhm. Und wenn du schon alleine über die Frage nachdenkst, ob eventuell mehr Algerier prozentual an Straftaten beteiligt sind wie Bio-Deutsche, ich sag das mal so, dann beginnt da schon die Frage, darf man da überhaupt drüber reden? Also wenn man Fakten, was man aus den Fakten draus macht, ist dann nochmal eine zweite Frage, aber wenn man Fakten schon nicht mehr ansprechen darf, dann beginnen wir in das Nichtsagbare zu kommen. Wenn wir in das Nichtsagbare kommen, dann machen wir nichts anderes als eine Gegenbewegung zu erzeugen, die Richtung AfD geht, weil dann Menschen sagen, wir wollen aber wenigstens noch unsere Meinung sagen dürfen. Dass ausgerechnet die AfD dann für Meinungsfreiheit steht, ist natürlich ein Witz, aber es ist dann so. Also wir brauchen eine Diskursverschiebung, wir müssen mehr aushalten, wir brauchen wieder dieses Weg der Schere im Kopf und diese Fragestellung, dass intellektuell über unterschiedliche Dinge in den Parteien und außerhalb der Parteien diskutiert werden muss und kann. Und es muss, und das ist ja auch ein Stück weit die Idee, die dieser Podcast hier aufbringen. Und es muss auch wieder eine bürgerliche, nicht im Sinne einer parteipolitisch bürgerlichen, sondern es muss im Sinne einer werteorientierten, bürgerlichen Kultur- und Werteunterstützung es eine Bewegung geben und ein Stück weit auch einen Kulturkampf gegen die Fragestellung, dass eben nur noch die woken Themen und sonst irgendwie was die richtigen sind auf dieser Welt.
Absolut. Und wir haben ja gesagt, das gibt's in jeder Partei, aber du brauchst trotzdem einen Pol, der diese Strömungen auch innerhalb der Parteien auch anzieht. Jedenfalls muss die Debatte erlaubt sein. Und wir hatten es ganz am Anfang, dass Europa seine Wiege ja im Saarland hätte haben können. Also auf jeden Fall hatte, weil die erste europäische Einigung ja vom Saarland aus mit unterstützt wurde, die sogenannte EGKS, Europäische Gemeinschaft Kohle und Stahl. Wir wären fast Hauptstadt geworden, wir wissen das ja, mit Saarbrücken. Und ist es nicht Zeit für eine Neugründung? Ich habe das Gefühl, dass wir in Europa tatsächlich vor so einer kulturellen Frage stehen. Wir haben uns vergaloppiert, auch mit unseren Klimaorientierungen, auch mit der gesellschaftlichen Orientierung, die wir da in Europa erleben. Ich finde, der französische Präsident hat das sehr gut auf den Punkt gebracht, nicht nur während des deutschen Nationalfeiertages hier in Saarbrücken, als er gesagt hat, wir hängen total ab von den sozialen Medien, sozialen Netzwerken der Amerikaner und stellen dem nichts entgegen, obwohl wir das meiste gesparte Geld in der Welt haben. Wir könnten investieren in unsere eigene Kraft. Und ich habe das Gefühl gehabt, als ich ihn da in Antwerpen eben gesehen habe, als er auch außerhalb des Skripts frei auf Englisch gesprochen hat, auch Merz hat die besseren Reden auf Englisch gehalten, Davos und jetzt Antwerpen, das gilt für Macron auch, er wird auf Englisch einfach besser verstanden. Aber was er gesagt hat ist, lass uns diesen eigenen Weg gehen. So, jetzt bin ich wieder beim Saarland. Warum gründen wir das dann nicht neu? Und warum versuchen wir nicht, diese Tugenden auch stärker wieder in den Vordergrund zu bringen? Er hat ganz klar gesagt, liebe Kommission, du hast jetzt bis Juni Zeit, wenn du diesen Wahn der delegierten Rechtsakte mit woken Auswirkungen, er hat das crazy genannt, crazy, also wirklich perversen Auswirkungen für unsere Wirtschaft. Wenn du damit nicht aufhörst, bis Juni hast du Zeit, gründen wir eine eigene EU. Er hat es anders formuliert, er hat gesagt, dann gehen einige Staaten voran. Das ist aber nichts anderes als das Verlassen des bisherigen Pfades. Und da würde ich sagen, sollten wir zurück zu den Anfängen und nochmal gucken, die Volsterhöhe ist jetzt anders benutzt und kann nicht mehr genutzt werden als Sitz der europäischen Institutionen. Aber geistig, moralisch könnten wir das machen. Hört sich groß an, ist aber letztendlich nur eine Frage der Einladung. Wollen wir nicht Macron nochmal einladen? Er kommt gerne ins Saarland. Und wollen wir nicht als Saarländer sagen, hier, mach nochmal die Neugründung. Er bewirbt sich gerade für den Posten des Kommissionspräsidenten. Das kann man ganz klar sehen. Und dann sollte man als Saarland Teil dieser Bewegung sein. Wir sind an diesem Gelenk, deutsch-französischen Gelenk. Wir können jetzt eine Rolle da spielen. Und genau diese kulturelle Debatte möchte ich auch tatsächlich führen hier im Saarland. Die kommt mir noch nicht stark genug vor. Und lasst uns einfach mal einen Startpunkt setzen.
Dann halten wir aus dieser Episode der Saarfrage doch mal fest. Wir nehmen den Impuls mit, über die Neugründung der EU nachzudenken, weniger rechtlich, sondern vielmehr ethisch, moralisch, kulturell. Vielleicht ist das auch ein Thema, was wir in 2026 zu einem Schwerpunkt machen könnten. Und uns immer wieder damit auseinandersetzen, worauf wollen wir denn in der Gesellschaft noch Wert legen? Und insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir viel mehr aushalten sollten. Das geben wir mal mit an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, einfach mal wieder viel mehr auszuhalten. Lieber Jorgo, lieber Christoph, danke für eure Impulse. Wir hören uns wieder in 2 Wochen und dann mit einem mindestens genauso spannenden Thema, denn dort geht es auch um Werte. Wir haben die neue Präsidentin des ersten FC Saarbrücken zu Gast. In diesem Sinne, vielen Dank.
Tschüss, vielen Dank.
Die Saarfrage. Sie haben Wünsche, Kritik oder Anregungen, dann schreiben Sie uns unter info@drico.media. Bewerten Sie uns gerne, empfehlen Sie uns gerne weiter, denn dann haben wir die Möglichkeit, die Saarfrage auch mit vielen anderen zu diskutieren. Und wir tun dies alles im Sinne unseres Landes.